Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 55. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober, ich bin Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sebastian, Moin Moin ist gesabbelt. Das heißt Moin. Wollen ja nicht, dass die Leute einschlafen, ne? Weißt du, du sollst die Leute nur begrüßen, okay, Schwank aus deiner Jugend erzählen. Das ist alles, alles viel zu viel. Aber Sebastian, wir haben ja noch jemand in der Leitung.
Absolut, wir sind nämlich heute zu dritt und wir haben heute einen Gast, und zwar Thomas von Betze Inside. Und ja, Thomas, vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
Ja, servus und hi in die Runde. Genau, ich bin der Thomas, ich bin 26. Fühlt sich gerade an wie so ein Lebenslauf vorlesen. Ich komme ursprünglich ursprünglich aus der Vorderpfalz, lebe mittlerweile seit etwa 4 Jahren im schönen Leipzig im Osten. Und genau, ihr habt es ja schon angesprochen, wahrscheinlich seid ihr über Betze Inside auf mich aufmerksam geworden. Genau, falls jemand die Seite nicht kennt, das ist auf Twitter, Facebook und Instagram so eine Art Blog von mir. Alles Mögliche rund um den FCK wird da thematisiert. Der Schwerpunkt liegt aber durchaus dann bei Fußball-Datenanalyse. Und genau. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen mit euch quatschen darf.
Das ist doch sehr schön. Wie kamst du denn eigentlich zu diesen ganzen statistischen Auswertungen? Hat das irgendwas mit dem Studiengang zu tun oder Beruf?
Nee, das gar nicht. Ich habe versucht, sogar im Studium immer Statistik immer ein bisschen zu meiden, wenn es ein bisschen tiefgehender wurde. Aber ist auch was anderes, wenn man es dann irgendwie im Bereich Fußball macht. Und ich hatte so vor dem Jahr irgendwie so das Bedürfnis, also seit Dezember 21 gibt es jetzt diesen Blog, nenne ich es jetzt mal, hatte einfach generell das Bedürfnis, mich ein bisschen mehr auszuleben, was so mein FCK-Interesse angeht. Und fand es immer auch ganz interessant, auch einfach, es ging ja die letzten Jahre so ein bisschen los, ne, mit X-Goals und so weiter. Und ich fand es interessant, dass man auch dann schon in der dritten Liga tatsächlich relativ viele Daten bekommt. Ja, über einen guten Freund bin ich da ein bisschen mehr da noch reingerutscht. Und genau, jetzt versuche ich da ein bisschen was zu teilen, sage ich mal.
Und das ist die wichtigste Frage überhaupt. Ich meine, du kommst ja dann aus der Vorderpfalz, hast du ja gerade gesagt. Aber wie war deine Verbindung zum FCK oder wie ist das zustande gekommen?
Bin in einer absoluten FCK-Familie aufgewachsen. Also ich hatte da tatsächlich keine Wahl. Ich war an meinem 5. Geburtstag das erste Mal im Stadion. Und ja, hatte da nicht wirklich eine Wahl. Meine Eltern haben auch heute immer noch eine Dauerkarte. Ich bin Vereinsmitglied. Also ja, wie es bei vielen wahrscheinlich der Fall ist, man wird da so ein bisschen reingeboren und sucht sich im Grunde ja nicht mehr aus, sondern es passiert halt einfach.
Sehr schön. Und wie war das erste Spiel auf dem Betze? Sieg oder?
Wir haben, wenn ich mich jetzt nicht irre, 1-4 gegen Borussia Dortmund verloren. Und das Tor dürfte Fratislav Lokwens gemacht haben, aber ich würde mich jetzt nicht drauf festnageln wollen.
Trotzdem
ist schon ein Weilchen her, ja.
Sehr schön, ja. Ja. Ja, perfekt. Ja, gibt es ein Spiel, an das du dich besonders erinnerst auf dem Betze?
Da gibt's viele, also ich habe tatsächlich ein paar mitgemacht. Ich glaube, das erste Mal so richtig emotional wurde es dann 2008 bei dieser Last-Minute-Rettung gegen Köln. War ich 12 Jahre alt. Ich finde absolut, das ist so ungefähr so das Alter, ab dem man auch so ein bisschen mehr dann wirklich emotional sich da drin verlieren kann, als wenn man jetzt noch 6 Jahre alt ist oder so. Und ja, dann gab's noch ein paar weitere Spiele, also Relegation gegen Hoffenheim war der Wahnsinn. Das 2-0 gegen Bayern war der Wahnsinn, also ganz, ganz viele tolle Dinge auf dem Betze erlebt. Und auch jetzt mit dem Aufstieg, ich hatte auch das Glück, ein Ticket für Dresden ergattern zu können jetzt im Mai. Auch Dresden war also wirklich ein unvergessliches Erlebnis auf jeden Fall.
Ja, da warst du also live dabei, der hat das.
Genau, ja, ich war in der Gästekurve, das war schön.
Ich muss auch sagen, ich habe mir die Woche irgendwie nochmal so die Zusammenfassung angeguckt von der Relegation und das ist, also das Spiel ist, oder der ganze Abend, der ganze Tag, das ist, glaube ich, so ein Erlebnis, das bleibt, glaube ich, das Leben lang komplett in Erinnerung. Also es ist ist einfach sehr schön, sich daran zurück zu erinnern. Also das ist echt ein Wahnsinnsabend irgendwie. Das ist so wie ein Trance und irgendwie ist man auch immer noch nicht ganz davon aufgewacht, finde ich. Also so yes. Der Saisonverlauf lässt einem immer noch träumen und gut schlafen, was den FCK zumindest angeht.
Ja, es ist so dieser Spirit, der so immer noch mitschwingt, ne?
Genau.
Ja, total. Also wir hatten eine relativ kurze Sommerpause irgendwie. Ging es ja relativ schnell weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange die Jungs da frei hatten, 2-3 Wochen oder so. Und danach ging es schon wieder los. Das Spiel gegen Hannover war dann auch schon wieder bald. Also ja, so langsam habe ich es, glaube ich, verarbeitet und mich so ein bisschen wieder an die zweite Liga gewöhnt. Aber waren sehr, sehr intensive Wochen und Monate auf jeden Fall. Aber auf dem Betze ja eigentlich immer so. Also langweilig wird es uns ja eigentlich nie.
Das stimmt wohl. Was bearbeitest denn du oder was zeigst du denn in deinen Analysen bei Betze Insight?
Also ich mache jede Woche regelmäßig eine Gegnervorschau, wo ich dann zum einen vergleichen will, okay, was hat der FCK für einen Spielstil und was hat der kommende Gegner für einen Spielstil? Also auch was können wir uns da irgendwie einstellen? Pressen die relativ viel? Spielen die viel auf Konter? Spielen die viel mit Langbällen? Also ja, ganz beispielhaft jetzt mal. Und versuche so ein bisschen die Key Facts einfach auch über den kommenden Gegner zu meinen, an die Hand zu geben. Was sind da jetzt zum Beispiel auch die Topscorer? Wie gut sind die in Form? So Sachen. Dann gibt's nach jedem Spiel bei mir auch eine ganz normale Statistikübersicht, wo man halt ja relativ basic Sachen sieht, wie Passquote oder so, aber auch vielleicht mal ein bisschen ja tiefgehender Sachen, wie zum Beispiel diese mittlerweile, wie gesagt, ja schon sehr präsenten, erwarteten Tore, über die man ja vielleicht dann auch ein bisschen mehr irgendwie über ein Spiel aussagen kann, als wenn man nur auf Torschüsse guckt, aber gar nicht darauf, wie gut oder wie qualitativ gut waren diese Schüsse eigentlich. Genau, das zum einen. Und ansonsten gibt es immer wieder mal ein paar einzelne Beiträge. Ich habe auch so jedem Neuzugang immer einen Beitrag gemacht, um ja die Leute so ein bisschen darüber zu informieren, wie der die letzten Monate performt hat. Genau, das ist so das, was in der Regel da so passiert.
Und dann eine Frage von mir dazu, weil mich das jetzt einfach so persönlich interessiert. Wie lange brauchst du so, wenn du so ein Spiel nachbearbeitest, um deine Grafiken zu erstellen?
Das hat früher relativ lang gedauert, weil ich war auch nicht der allerbeste oder bin auch wahrscheinlich immer noch nicht der allerbeste Grafiker. Mittlerweile benutze ich da ja immer dieselben Vorlagen. Das geht mittlerweile dann tatsächlich relativ schnell. Also ich tausche da die Logos der Vereine, die Zahlen und im Grunde ein bisschen Text aus und die Daten an sich, aber das dauert dann tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig lang. Ein bisschen mehr Aufwand sind dann so diese einzelnen Beiträge, wenn ich irgendwie mal so einen Beitrag sozusagen aus der Reihe mache. Ich habe, keine Ahnung, ich glaube es jetzt vor 3-4 Wochen war das, mal so einen Vergleich gemacht von Nihus versus Chifty. Einfach so, was die Leistungsdaten angeht. Und da war es dann schon so, dass man halt erstmal ein neues Layout entwerfen musste, weil ich so einen Beitrag noch gar nicht gemacht hatte. Und das hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert. Aber ansonsten die Statistiken oder die Gegnervorschau an sich, das kriege ich mittlerweile in der Regel in weniger als einer Stunde auch hin.
Ja, mit den richtigen Tools dann noch, ne?
Genau, tatsächlich, ich muss jetzt kein Geheimnis draus machen, also alle Beiträge bastel ich mit PowerPoint, das ist auch jetzt tatsächlich kein Hexenwerk.
Wow. Ja, ich hab jetzt so gedacht, also jetzt kommt so irgendwie so, sag mal schnell, Photoshop oder irgendwie sowas.
Also klar nutze ich auch so ein paar Bildbearbeitungsprogramme, das kommt schon auch dazu, aber der tatsächliche Beitrag, der wird mit PowerPoint gemacht und da habe ich wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr Kenntnisse als irgendwie der durchschnittsdeutsche User.
Der durchschnittsdeutsche User, was? nicht schlecht.
Ja, aber das mit den Templates kenne ich ja auch. Ich, für Instagram mache ich ja auch relativ viele Sachen. Und ich finde das immer halt aufregend, wenn man sich so ein neues Template baut für was auch immer. Mir macht es zumindest Spaß. Ich hoffe, dir macht es mittlerweile auch Spaß, sich da ein bisschen kreativ auszulassen oder auch unkreativ, je nachdem. Aber für die Statistiken selber, wie lange brauchst du da? Also das ist, warst du jetzt nur darauf oder hauptsächlich bezogen auf die Grafiken und so weiter, aber für die Statistiken selbst?
Ja, wie gesagt, also wenn ich einen Spieler analysiere, ist immer ein bisschen mehr Aufwand, weil dann vergleiche ich den ja auch mit anderen Spielern in der Liga, damit ich auch weiß, okay, was ist jetzt eigentlich zum Beispiel eine gute Flankenquote? Also da musste ich auch erst selbst mal ein Gespür für bekommen, was eigentlich ein guter Wert ist, gerade bei manchen Stats. Also beispielhaft für Flanken könnte man jetzt in den Raum werfen, okay, jemand hat irgendwie 38% Flankenquote, das klingt gar nicht mal so gut, aber es ist tatsächlich ziemlich gut, wenn jemand 38% Flankenquote hat. Und genau, dafür musste ich ein bisschen Gespür bekommen und da bin ich auch noch nicht am Ende auf jeden Fall. Das dauert dann ein bisschen länger, wie gesagt, für einzelne Spiele. Da die Statistik zu ziehen geht relativ schnell. Also ich habe da Y-Scout als Datenquelle, kann mir das dann als Excel runterziehen. Ja, ich trage das im Grunde einfach auf meine Vorlage in PowerPoint ein, genau.
Okay, sehr cool. Ja, Marc, hast du noch Fragen oder sollen wir zum Spiel kommen?
Y-Scout, Excel habe ich am Regal stehen, ja. Ich kenne mich halt null aus damit. Excel ist für mich so ein Programm. So, nein, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Excel ist für mich Hölle. Da bin ich gedanklich jetzt schon irgendwo am Strand.
Na gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir doch zum Spiel, oder? Gegen den HSV.
Auf jeden Fall.
Vielleicht mal erst so zur Aufstellung. Also ich habe ja, kommen wir vielleicht zuerst zu der Aufstellung vom HSV, da gab es jetzt schon eine Besonderheit. Und zwar hat ja Raab von Beginn an gespielt, weil ja der Stammtorhüter Fernandes krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und ja, ich meine, wenn man so die Betze-Bubble so die letzten Wochen oder auch Monate so ein bisschen beobachtet hat, dann ist mir schon aufgefallen, dass bei dem einen oder anderen doch so der ein oder andere sich doch ein bisschen geschlaut hat, dass Raab dann nicht wirklich zum Zug kommt. Und ich finde, das ist dann schon Karma's a Bitch oder so, dass dann Raab ausgerechnet gegen uns dann sein erstes Spiel macht. Aber wie habt ihr das denn gesehen oder war es euch egal?
Ich war in erster Linie natürlich überrascht. Also wir haben dann im Stadion irgendwann die Aufstellung gesehen oder es ging so im Block rum, hey, Raab spielt. Und wir waren alle so, hey, was, warum, als ob. War ja irgendwie, ich glaube, irgendwie hatte der Stammtorhüter Grippe oder so. Genau, wir waren erstmal nur in erster Linie überrascht, aber er wurde dann auch nicht allzu gut empfangen. Also ich weiß nicht, ob man es im TV oder so gehört hat, aber eigentlich bei so ziemlich jedem Ballkontakt von Raab gab es ein kleines Pfeifkonzert. Ich mag den Spruch an sich irgendwie nicht, ne, aber diese Geschichten schreibt nur der Fußball, sage ich mal. Ne? Also wahrscheinlich nicht, gibt es auch oft genug bestimmt in allen möglichen anderen Sportarten. Aber ja, war schon ein Kuriosum auf jeden Fall.
Marc.
Ja.
Deine Emotionen bei
meine Emotionen bezüglich Grab, das will, glaube ich, hier jetzt keiner mehr hören. Das ist, nein? Boah, war ich sauer.
Vor allen Dingen nach dem Spiel.
Ne? Nach dem Spiel war ich geladen. Ich war fuchsteufel. Alter Vater, ey. Aber gut.
Jetzt auch wegen der Aktion, als er halt nicht verraten hat, dass er am Ball war.
Also ja, also ich
verstehe. Das hat mich auch sehr
gezeigt. Soll mich aber keiner falsch verstehen. Ne? Ich meine, wenn das jemand von uns wäre und der Schiedsrichter fragt nicht nach. Ey, damit habe ich kein Problem. Dann rennen im Schiedsrichter auch nicht hinterher. Ne, Tatsachenentscheidung und so, bin ich ja großer Verfechter. Ich finde VAR halt nicht so toll, obwohl er uns durchaus mal weitergeholfen hat, aber dennoch, ich bleib dabei. Aber wenn ein Schiedsrichter auf dich zukommt und fragt dich, ob du am Ball warst oder nicht, dann würde ich auch über einen Spieler von uns schimpfen. Das mag man mir jetzt glauben oder nicht, das ist mir relativ Latte. Aber ich habe so meine Prinzipien. So, Rückgrat tut halt manchmal weh. Tut halt manchmal weh, da war er wieder, der Pelzer. Aber verdammt nochmal, ey, sag doch einfach die Wahrheit. Und ich war so zornig, dass ich gemeint habe, so nach dem Spiel, ey, Alter, dir gehört irgendwie nachträglich nochmal gelb gegeben, wegen Unsportlichkeit oder so.
Ja, da kann man halt auch ein bisschen geteilter Meinung sein. Also eigentlich kann man keine geteilter Meinung sein, aber es gibt's halt zu nach dem Spiel, ne? Damit öffnet er ja erst die ganzen Diskussionen und so weiter. Mein Problem war halt, dass man das während dem Spiel gar nicht so richtig gut erkennen konnte, weil durch die Pyros von der FCK-Kurve da im Hintergrund war ja der komplette Platz neblig und ja, von daher konnte man das von den Fernsehbildern ja nur erahnen, aber da er so gejubelt hat bei der Chance, die er da dann gehalten hat.
Ja.
War ja also, eigentlich schon relativ klar oder die Vermutung lag ja nahe, dass er den doch noch hatte, den Ball.
Ja, aber hey, es hat jeder, der einen Ticker angeboten hat, hat jeder im Ticker stehen gehabt. Sogar der Kicker hat drin stehen. Kann man ja nachträglich noch aufrufen, dass Raab den Ball am Torpfosten vorbeilenkt. So. Und da will man mir jetzt wirklich weismachen, das konnte man vor Ort nicht sehen. Wie haben die das denn gesehen?
Ja.
Na gut, der Kicker schaut dir vielleicht auch nochmal eine Fernsehwiederholung an. Also der war auch echt nur leicht dran, aber allein, Sebastian hat es ja schon gesagt, allein dadurch, wie er sich selbst dann dafür gefeiert hat. Ne? Also ja, er hat ja nicht so krass gejubelt, wenn der Ball einfach nur vorbeigeschossen worden wäre. Das zum einen. Und also klar, jetzt mal auch aufgrund des Fairplay-Gedanken. Es ist ja auch wirklich, ist ja jetzt nicht so, als hätte er da ein Gegentor oder einen Elfmeter oder so zugeben müssen, sondern es ging halt wirklich nur um eine stinknormale Ecke, kurz nach der Halbzeit, also wirklich auch gar keine so dramatische Spielsituation. Plus vielleicht noch gegen seine ehemaligen Jungs, die er eigentlich wahrscheinlich auch noch ganz gut leiden kann, könnte man jetzt mal meinen. Dann sag halt, du warst dran. Also
es geht da so ums Prinzip, ne? Mann.
Ja.
Himmel, Arsch und so, Entschuldigung. Ich hab dich gewarnt, aber ich war im Vorfeld nicht wirklich getriggert, hab vielleicht noch gedacht, oh, und spielt das vielleicht ja in die Karten, dass der Stammtorhüter vom HSV halt nicht kann. Der ist ja relativ gut, ne? Und Raab die ganze Zeit so auf der Bank. Der kann zwar was, ne? Der ist gut, der hat bei uns ja auch gute Arbeit geleistet. Außer ab der Rückrunde.
So. Ja, gutes Thema, dass du da aufmachst, das ist richtig, weil er hat ja auch in dem Interview hat er ja auch
erzählt. Ja, Entschuldigung.
Ich wollte eine neue Aufgabe. Es war schon ziemlich früh klar, Anfang der Rückrunde, letzten Saison. Es war nur noch nicht klar, wohin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist egal, ist Vergangenheit, ist gelaufen. Im Fußball ist es ja so, dass Spieler gehen, dass sie frühzeitig wissen, dass sie gehen. Alles schön. Mich ärgert die Aussage aber trotzdem ein wenig. Ja, wenn du halt siehst, wie die Rückrunde von Raab gelaufen ist. Ja, da hat er jetzt gerade in den entscheidenden Spielen gegen Ende, hat er ja auch bei dem einen oder anderen Spiel nicht unbedingt so gut ausgesehen. Und wir haben ja auch hier im Podcast und auch schon bei Betzelschwätzchen und so weiter, haben wir ja das ja auch öfters mal Thema gehabt, dass wir das Gefühl hatten, dass er da vielleicht schon gedanklich woanders ist. Und diese Aussage mildert das Ganze halt nicht ab. Was ich halt wirklich sehr, sehr schade finde, dass das, um das freundlich zu formulieren, ich finde es schade.
Ich sag mal so, er war dann schon gerade in Dresden auch wieder voll da, würde ich sagen, mental. Also hat er auch da ein überragendes Spiel gemacht und war auch mit durchaus dafür verantwortlich, dass wir dann hochgegangen sind. Ne? Also das würde ich mir jetzt gar nicht mal irgendwie so in Frage stellen wollen, ob er da so wahnsinnig unfokussiert oder so war. Ja, aber es geht halt eigentlich, im Endeffekt geht es ja nur um die Kommunikation. Ich finde auch die Argumente, die er sagt, auch wenn ich es nicht verstehen kann, warum er sich in Hamburg da auf die Bank setzt. Es war auch klar, dass er da nicht spielt hinter Heuer Fernandes. Aber die Argumente dann zu sagen, also ich würde gerne ein neues Umfeld, eine neue Stadt, das ist ja alles völlig legitim, so kann er ja machen.
Das ist okay,
aber halt dann einfach im Frühjahr dann die ganze Zeit zu erzählen, es ist noch alles offen, das ist halt das, was halt irgendwie den Leuten dann irgendwie sauer aufstößt.
Ja, und da darf
und auch zu Recht, keiner, total zu Recht.
Ne? Ja, absolut, da darf einfach keiner böse sein, wenn man sich drüber aufregt.
Ja, es gibt ja da einen SWR-Sport-Auftritt, aber der ist ja auch schon oft genug erwähnt worden, von daher, ja.
Was?
Als er da beim SWR-Sport war, er als Gast gewesen, da war ja auch Thema, ob er verlängert oder nicht, und hat er da ja dann so sinngemäß gesagt, ja, mal gucken, vielleicht, wenn wir aufsteigen oder so.
Ach so.
Oder beziehungsweise er hat die Hoffnung am Leben gelassen, dass er halt vielleicht doch bleibt. Und von daher ist die Aussage natürlich im Nachhinein schon.
Wie der Pfälzer Fußballfan halt so sagt, brauche man nicht, soll fortbleiben.
Wir haben einer.
Wir haben einer, drei Stieg. Sogar vier. Wobei, das war eher Saarländer. Aber gut.
Egal.
Richtig. Gab es sonst noch irgendwie aufstellungsmäßig was Besonderes beim Spiel gegen den HSV?
Ja, also ich habe mich über die Fünferkette, bei uns habe ich mich ein bisschen über die Fünferkette nicht gewundert, aber es war halt eine Veränderung im Vergleich zu den letzten Spielen, ne?
Ja.
Genau, ja, wir haben ja jetzt mit drei Abwehrkette gespielt und die Aufstellung wurde ja ein bisschen Gegensatz zu vorher ein bisschen geändert, ja, Clement über außen, Ritter über außen und so weiter. Was ich halt beim ersten Blick auf die Aufstellung habe ich das schon ein bisschen, Hat mich ein bisschen verwundert. Aber ich muss sagen, im Nachhinein oder während dem Spiel hat es mir besser gefallen, als ich so ursprünglich. Also die Bedenken, die ich hatte, haben sich zum Glück nicht bestätigt.
Ja.
Interessant ist ja, dass dann der Innenverteidiger getauscht wurde mit Bormuth, dass der jetzt zum ersten Mal in der Startelf stand. Und wie fandet ihr den Auftritt von ihm?
Ich fand ihn relativ unauffällig, was als Innenverteidiger jetzt auch gar nicht mal so schlecht sein muss. Also er ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen, hat er relativ ruhig eigentlich, finde ich, seinen Stiefel runtergespielt. Also Tomiak ist mir deutlich positiver auch noch aufgefallen, hat gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, aber mit dieser ganz, ganz starken Dynamik, die er auch jedes Mal wieder hat, ist mir noch mehr aufgefallen. Aber von Bormuth hätte ich jetzt gar nicht wahnsinnig viel so, oder gar nicht viel zu kritisieren. War, finde ich, ein ziemlich solides Spiel von ihm.
Ja, Tomic, absolut. Also ich finde auch, er hat sich in den letzten Spielen stark verbessert. Also ich fand ihn so zwischendurch ein bisschen unauffällig. Also im Gegensatz zu der Drittligasaison fand ich ihn nicht ganz so auffällig. Aber in den letzten Spielen, muss ich echt sagen, hat er sich da nochmal enorm hervorgetan. Vor allen Dingen gegen den HSV war, glaube ich, der Beste bei uns, oder? Oder mit der Beste, sage ich es mal so.
Ja, würde ich so unterschreiben. Also du hast angesprochen, vielleicht mal ganz leichte Schwankungen, aber wenn das so seine Anpassungsschwierigkeiten an die zweite Liga waren, dann ey, von mir aus, also dass das so schnell ging und auch wirklich keiner oder wenig bis kein Leistungsabfall von der dritten auf die zweite jetzt da war bei Tomiak, fand ich schon sehr beeindruckend. Ich fand ihn auch schon mit als einen der stärksten, wenn nicht sogar der Beste auf dem Platz. Ich fand Nihus tatsächlich auch bockstark. Er hat zwar den Elfmeter leider verursacht, aber ansonsten viele wichtige Zweikämpfe auch geholt. Und ansonsten tatsächlich Redondo, klar muss er da ein Tor mehr machen oder muss eins machen, aber halt mit seinen guten Läufen in die Tiefe und auch seinen Anlaufverhalten einfach, was der auch in der 75., 80. Minute da teilweise noch abgebrannt hat, einfach an so an Ausdauerleistung, die er da auf dem Platz bekommen hat, fand ich auch wieder richtig beeindruckend. Und Redondo ist auch so einer, da hätte ich ihm den, also so einen Sprung, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, bei 7 Scorerpunkten steht, hätte ich ihm nicht zwingend zugetraut, wenn wir überlegen, was der vor 1,5, 2 Jahren bei uns noch in der dritten Liga teilweise gekickt hat. Ne?
Ja, siehste, wir haben es von Anfang an prophezeit.
Ich glaube halt, dass irgendwie das Zweitligaspiel ein bisschen mehr entgegenkommt. Ne? Wir können viel mehr auch mal über Konter gehen situativ. In der dritten Liga waren wir halt in jedem Spiel der Favorit. Welcher Gegner hat denn gegen uns das Spiel machen wollen? Ne? Und Redondo kommt schon auf jeden Fall mehr zur Geltung, wenn er ein bisschen mehr Raum hat, in den er reingehen kann, glaube ich.
Redondo begeistert mich auch in Zweikämpfen. Also ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, hat er mal so ein richtig grobes Foul verursacht?
Jetzt in Hamburg oder generell?
Nee, generell.
Alles überlegt.
Nee, er ist gegen den Waldhof mal vom Platz geflogen mit Glattrot, aber da weiß ich bis heute nicht, warum, Alter, er da Glattrot bekommen hat. Ne?
Ich muss nochmal gerade in meinem Heft gucken, warum das so war. Ich weiß es gerade nicht. Ja, aber was mich bei Redondo halt echt immer beeindruckt ist, vor allen Dingen, wenn man im Stadion ist, ja, und man sieht halt die Läufe, die er da abzieht, ist halt echt Wahnsinn. Ich finde, das kommt einfach im Fernsehen keinster Weise so rüber, wie man das live beobachten kann.
Er hat einen Antritt des Todes. Es ist Wahnsinn, wie viel Potenzial in dem Kerl noch immer schlummert, weil er ja noch immer nicht das zeigt, was er eigentlich kann. Wenn er das dauerhaft abrufen könnte, ey, das ist ein Bombe-Fußballer. Mir gefällt die Technik, wie das
lange bei uns steht.
Ja, hoffe ich doch, ja. Also ein Mann mit so viel Ballgefühl hat man gefühlt Ewigkeiten nicht mehr da. Und wie gesagt, die Balleroberungen vom Redondo, achten wir bitte drauf, das ist erste Sahne. Manchmal zu viel erste Sahne. So beim einen oder anderen Gegenspieler, der mich vorher geärgert hat, ne? So einfach, ach Alter, grätsch den weg. Dafür hätte man Jörg Klingebauer, aber also wie der Sky-Kommentator so schön mal gesagt hat, oder war es Magenta? Reporter?
Magenta, ja.
Ah ja, statt Klingenburg.
Ja, Klingebauer. Für das Grobe haben wir ja auch Ritter. Also ich finde bei Ritter immer beeindruckend, wie er da sich mit den Gegenspielern fetzt. Das sieht man halt am Fernsehen leider auch nicht so, aber was der da mit seinen Gegenspielern als abzieht, denkst du so, Ritter, sei ein bisschen vorsichtig.
Ja, der Terrorpilz, ja. So, weißt du, in nix involviert und auf einmal steht er da und scheißt die Leute zusammen, wo selbst ich manchmal Tränen in den Augen hab. So, ich habe da gar nichts gemacht.
Was war das? War, glaube ich, gegen Paderborn die eine Szene, wo er da gefault wurde. Er liegt auf dem Boden, rennt zurück und rennt den Gegenspieler einfach nochmal um. Sau gut.
Naja, gut. Aber er sorgt schon für kuriose Szenen, das, ja.
Mir hat's gefallen.
Aber in dem Moment ärgere ich mich dann halt auch, weil das halt A, unsportlich ist und so. Und lasst es doch gut sein, wenn der Schiedsrichter das halt pfeift, dann pfeift das. Ach ja. Egal.
Ja, egal, so verrückt zum Spiel. Ja, ich fand halt, Hamburg ist lange nicht so gut in der ersten Halbzeit ins Spiel gekommen, wie ich das so vermutet habe, weil ich habe halt echt, eigentlich war meine Vermutung, dass uns Hamburg da an die Wand spielt oder sowas. Aber ich fand, wir haben da von Beginn an recht gut mitgehalten. Ja, und unsere Angriffe, die wir da hatten, auch von Beuthen der 18. Minute, dass wir da nach vorne schon immer gut mitgespielt haben. Klar, Ballbesitz war halt, ich weiß Thomas die Statistik genau, aber die Ballbesitz war halt gefühlt bei 80% beim HSV.
Vielleicht weiß Thomas, Thomas sitzt vor dem Mikrofon und grinst sich einer ab, weil er, selbstverständlich weiß der das.
Ja, ja, es waren 71%, also nicht ganz 80, aber 71 sind schon ordentlich was, ne? Also, das heißt ja logischerweise im Umkehrschluss auch, dass du nur 29% dann als FCK hast, was halt echt nicht viel ist. Aber ja, spielen wir im Grunde ja die ganze Saison schon so. Also ich glaube, wir hatten einmal mehr Ballbesitz als der Gegner und das war gegen Braunschweig dann so mit 53%. Also selbst dadurch, dass wir jetzt auch mit Clement ja so eine ganz andere spielerische Note nochmal drin haben, hat sich das eigentlich nicht wirklich verschoben. Es erhöht halt die Qualität, die wir dann im Passspiel haben, wenn wir den Ball mal haben. Aber an sich hat sich dadurch bisher zumindest unsere Spielidee nicht wirklich verändert.
Aber wart ihr überrascht oder habt ihr das Spiel so erwartet?
Alter, ich fand Hamburg war bockstark. Ich fand die gar nicht spielerisch schlecht. Nur, was mir beim HSV halt immer auffällt, ist so diese Art von, naja, ich habe letztens halt gesagt, Arroganz oder Überheblichkeit, die scheißen sich während dem Spiel sowas von gegenseitig zusammen. Das wirkt für mich halt nicht wie ein Team wirken sollte. So, und ich glaube, dass ihnen das halt im Laufe der Saison noch gewaltig auf die Füße fällt. Aber gut. Nee, ich fand, HSV hat viel versucht, hat auch deutlich, also ich weiß jetzt nicht, Statistiker hat ja sicherlich die Torschüsse, wobei das müsste eigentlich ausgeglichen sein, bin ich mal jetzt sehr unsicher. Ich glaube, die hatten drei Torchancen mehr oder drei Schüsse mehr, da waren Dinger dabei, wo ich gedacht habe, oh wei, so, das wird jetzt richtig teuer. Aber ansonsten haben wir wiederum das Spiel gut gemacht. Wir haben die Räume eng gehalten. Und nach vorne, oder, das probiert, was halt ging. Es gab ja eine Situation, Sebastian, mit der Flanke von Ritter. Und Ritter wurde, glaube ich, bedient von wem? Clement oder wem? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Da wär's, in der ersten Halbzeit meint, müsste es Clement gewesen sein.
Genau, also die Flanke von Ritter kommt rein auf Beuth und Beuth kriegt den leider irgendwie mitten auf die Glatze oder sowas. Ne? Das ist, da wäre es vielleicht eine geilere Alternative gewesen, den Ball nach links zu spielen.
Zu Zug, ja.
Ja, genau. Aber mein Gott.
Ja, also ich meine, die Szene haben wir ja auch schon bei Betzeschwätze angeteasert. Ich habe mir das nochmal angeguckt und ich muss sagen, wenn ich mal so in der Wiederholung nochmal angucke, war eigentlich der Spielzug nach rechts auch nicht. Also klar, war ja gut, ist ja auch gut angekommen.
Ja, ja.
Aber war jetzt auch nicht so unbedingt so die schlechtere Alternative, würde ich es gar nicht sagen.
Nee, aber es war jetzt 50-50, weißt du, und wenn du auf dem Spielfeld stehst, da hast du vielleicht auch nicht so ganz den Überblick, wie wir jetzt Korinthenkacker vom Fernsehen. Oder von mir aus sogar im Blog. Hast du ja noch einen besseren Blick. Ist doch aber letztlich egal. Natürlich finde ich schade, dass wir unsere Chancen vorne nicht, weißt du, nur eine Chance mehr so genutzt haben. weil das halt so persönliches Ding ist, irgendwie HSV und ich, wir werden, glaube ich, so schnell keine Freunde irgendwie. Aber muss ja auch nicht sein. So. Man muss aber sagen, dass das Spiel weitestgehend fair verlief.
Gab keine Karte gegeben, das ist krass, oder?
Ja, keine Karte,
ja. Und das reicht mir eigentlich schon. Also ich hab gefühlsmäßig, muss ich sagen, war das der verdienteste Punkt der kompletten Saison bisher. Also das hat sich irgendwie angefühlt wie, ja, da kann man mal froh sein, dass man einen Punkt geholt hat irgendwie, weil ich echt der HSV ja bockstark irgendwie wahrgenommen habe.
Ja, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Also die hatten da echt krasse Chancen und Luther hat da ja zwei oder drei Dinger rausgeholt noch. So einer auf der Linie, wo er irgendwie nochmal so nach rechts den Arm gestreckt hat und so. War schon brutal. Aber vielleicht nochmal ganz kurz auf das Gegentor zu kommen. Wie hast du das denn im Stadion erlebt, das Gegentor?
Ja, ziemliches Kacktor. Also das hat man im Stadion halt auch schon gesehen. Wir haben dann erst überlegt, kann Lute da mehr machen? Also es ist ein bisschen auch ein Torwartfehler, weil er im Grunde Glatzel ja so anfaustet, aber habe ich auch gleich gesagt, boah, der springt halt direkt vor ihm auf, was es zum einen schwer macht. Und dann habe ich im TV auch nochmal im Nachhinein gut gesehen, er wehrt den eigentlich sogar sehr gut nach außen ab. Also der hat ihn eigentlich nicht nach vorne prallen lassen, sondern tatsächlich nach außen. Nur stand da halt echt mit viel Pech dann der Glatzel rum. Der Ball war ja nicht mehr reingefallen, sondern geht dann nochmal an die Hacke von Lute. Also es ist wirklich ein richtiges Eiertor. Und ungefähr so sah es im Stadion auch aus, ja.
Wir Anfänger! Habe ich geschrien in der Halbzeitpause, was aber natürlich Quatsch ist. Aber das tat in dem Moment, dieses Gegentor tat mir so weh. So, ich finde es immer lustig, wenn Sebastian das fragt. So, wie hast du denn das Gegentor wahrgenommen? Oh, wir haben all gelacht. So, ja, wie hat man das nicht wahrgenommen? Ja, wir haben uns all gefreut. So. geil.
Ich nicht. Ich habe auch nicht geschimpft oder so.
Nee,
so,
gar nicht. Nicht
beim Elfer, niemals, würde ich nie tun, nee.
Mein Kapp bleibt immer noch hinterm Fernseher.
Wollte ich schon fragen, genau.
Was nee, ich hab sie mittlerweile entstaubt. Ja, ist alles in Ordnung. So kann man die Staubflusen hinterm Sideboard auch mal wieder weg.
Sehr schön.
Wie eine neue Wohnung. Das Lebensgefühl ist total anders. Ja, was sagten die eigentlich zu den Pyros? Das ist ein heftig diskutierter Punkt, wie immer. Aber ich muss zugeben, war schon schön. weil, weißt du, Pyros finde ich nicht immer gut. Es klingt jetzt irgendwie wie nach zwei, wie sagt man nochmal? Man misst zweierlei Maß, mit zweierlei Maß. Aber ich finde sowas halt, also es war jetzt nicht Sandhausen, aber bei so Spiele gegen Gegner wie Sandhausen, da finde ich das total unnütz. Aber so beim ersten Saisonspiel daheim oder halt bei so einem Top-Top-Spiel, wir waren ja das Top-Spiel nach dem Top-Spiel der Fußball-Bundesliga.
Englische Top-Spiel.
Ja. Ah, Flutlicht, HSV, ja. Auswärts.
10.000.
Ah, auswärts, über 10.000. Ja. Das kotzt mich an, dass das dauernd nur so reduziert wird. Und dann sagt Matuschka auf Sky noch, das wäre 8. Was hast du zum Beispiel geschrieben nochmal? Dem soll man eine Bockwurst in den Mund schieben, damit er die Gosch hält oder irgendwie sowas. Das war Atmosphäre pur, ey. Ich hab geschrien, weil ich nicht mit dabei sein konnte, ey. Meine Fresse, das muss vor Ort einfach nur der Hammer gewesen sein.
Ja, da hast du schon ein bisschen was verpasst, muss ich sagen.
Sei doch still, dich lade ich nicht mehr ein. Sebastian schleppt immer die tollsten Leute an.
Ja. Ne, Quatsch. Ja, war schon eine der schöneren Auswärtsfahrten, auch diese Pyro-Debatte, die gibt es ja im Grunde schon immer, seit es halt Pyro gibt wahrscheinlich und wird auch wahrscheinlich die nächsten Jahre sich nicht verändern.
Du hast halt immer Leute drin, die halt Scheiße damit machen, ne? So, aber wenn es die richtigen Menschen machen, die damit verantwortungsvoll umgehen und dann passiert auch nichts. Da passiert auch nichts, dann muss
ich... Wann hört man denn mal so Geschichten, dass wirklich jemand verletzt wird? Also klar kommt das vor, ich will es gar nicht kleinreden, aber echt selten. Also wenn man überlegt, im Grunde wird ja in Deutschland an jedem Wochenende ein paar Mal gezündet, ne? Von Liga 1 bis 4, ne? Und in Relation dazu lese ich relativ wenig irgendwie von schweren Verletzungen, die dadurch irgendwie passiert sind. Also ich glaube, in aller Regel machen die Leute, die das machen, auch das Ganze auch schon relativ verantwortungsvoll. Sonst, wie gesagt, wird einfach mehr passieren. Ja. Und diese ewige Debatte, wir hatten das jetzt auch, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Ich bin auch bei treffpunktbetze.de auch im Team dabei und da hatten wir auch intern so ein paar Diskussionen nach dem Spiel, ob das denn jetzt gut ist oder eher weniger. Weil klar, wird's halt auch super teuer immer für einen Verein, ne? Ich finde, man darf dann aber nicht so ganz unterschätzen, was tatsächlich auch so eine Pyroshow, weil das erzeugt ja ganz viele tolle Bilder, die dann auch, ne, in vielen Rückblicken oder Spielvorschauen oder so, dann auch gerne verwendet werden. Ich glaube, diese Bilder, die dann auch, wie gesagt, durch ganz Deutschland gehen, die machen auch viel einfach positives Image und tun einiges so irgendwie wie dieses Standing, das wir als FCK-Fans immer noch haben. Also ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen,
Naja,
was
das
das
hat
auch so an
jetzt,
Außenwirkung macht.
ja, absolut. Das hat auch
Absolut.
jetzt so eher so dieses, obwohl natürlich das Wort Chaoten wieder gefallen ist, aber trotzdem haben sie es die ganze Zeit eingeblendet, ne? So immer mal, so als
Ja, aus
Füllbildmaterial.
Versehen.
Ja, schon klar, aus Versehen. Also
Also,
den Medien
ja.
gefällt das natürlich sehr gut. Ich komme ja aus dem, also ich bin die Medien. Nee, Quatsch, ich bin ja Medienproduzent, ne? Also Filmemacher und so. Und die Effekte, die da entstehen, das ist doch bombastisch. Das wünscht sich doch jeder, ja. Da guckt jeder auch gern hin. Wie gesagt, wenn nichts passiert. Und die Frage oder das, was
Ja, das.
Thomas eben gesagt hat, ist verhältnismäßig liest man wenig. Das stimmt, man liest verhältnismäßig wenig. Allerdings erinnert dich Sebastian an Ende letzte Saison, da ist bei uns alleine schon, sind da vermehrt Fälle aufgetreten, ne? Dem einen Mädchen
Ja, das wird.
brannten die Haare irgendwie ab und was weiß ich noch. Also da
War
wurde
so ein Böllerfall doch auch, dass einer Böller gezündet hat auf dem Betze, ne?
aber genau,
Ja,
das
nicht
ist
nur
halt
auf
ein
dem
guter
Betze, auch im
Punkt.
Tunnel
Ja.
unten Richtung Terrorkreisel, weißt du, beim Fanmarsch. So, warum schmeißt ihr Böller? Seid ihr irgendwie
Nee, also ja, klar,
doof?
also Böller und Pyro würde ich doch ganz klar trennen. Also das eine knallt
Wollte
halt
ich
einmal
gerade
laut und
sagen,
das andere macht
ja.
wirklich ein schönes optisches Bild. Und die Böller
Und
im
vor,
Block,
ja.
die bringen keinem was und die sind auch, weil das halt ja wirklich explodiert. Bin da jetzt kein Experte, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist das nochmal ein bisschen gefährlicher als die ganz normalen
Ja,
Pyrostäbe, die natürlich
Magnete und
auch sehr, sehr heiß
Fackeln
sind,
und,
aber
ne,
ja.
genau. Aber
Tja.
Pyrotechnik ist ja auch nicht unbedingt immer Pyrotechnik. Also wenn ich daran denke, dass halt beim Derby oder auch in der Relegation dann die Bengalos auf den Platz fliegen oder die Raketen in
Ja,
andere Blöcke geschossen wird und so, das ist dann halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer.
aber
Und
wegen diesen Idioten ist Pyro verallgemeinert alles
ja,
schlecht.
klar.
Ist immer
Ja,
alles
das ist ein
schlecht,
Problem,
weil es
definitiv.
und Ausnahmen wird es aber immer geben. Die wird es immer bei jedem Thema, nicht nur beim Thema Pyro, du hast doch immer irgendwie Idioten mit bei, weil die Menschen, wir Menschen halt einfach so sind. Der eine hat Schimmel in der Wohnung, der andere halt nicht.
Der andere hatte Cap hinterm Schrank.
Im Leben
Weißt du?
nicht! Ja, und das macht's halt immer so schwer. Ich erinnere mich noch vor 15 oder 20 Jahren, wo wir mal probiert haben, beim DFB zumindest so eine Art Pyroschein oder sowas durchzusetzen. Ne? Da liefen ja sogar auch Gespräche, das war ja noch nicht mal schlecht. Ah ja, so, und dann kam aber einmal wieder so ein Vorfall im Laufe der Spielzeit. Wann war denn das? Ach, keine Ahnung. Hat halt irgendein Fanlager Bengalos auf den Platz geschmissen. Ah ja, super, in dem Moment, nee, komm, lass. Tot, fertig, wir lassen's.
Kannst du dich noch an die komischen Lichter erinnern? So der frühe 2000er?
Was die komische Lichter. Sebastian wurde ja entführt. Was für Versuche haben sie mit dir gemacht? Sexuelle
Nee,
Versuche?
wir hatten Anfang der 2000er, 2003 oder sowas, mal so komische Lichter hinten an der Westkurve, die Bengalos nachmachen sollen.
Oh Gott. Oh
Die gab es dann
Gott.
vorne noch so komische Rauchapparate und so. Es war peinlich.
Ja. Gewollt und nicht gekonnt, ja.
Ja.
Erinnerst du dich? Nö. Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Verdrängt.
Ja, aber ich muss
Oh
sagen, diesmal
Gott.
hatte ich wirklich auch eine gute Erfahrung, muss ich sagen. Also tatsächlich stand ich da in dem Oberrang, wo auch dann zu Beginn der zweiten Halbzeit gezündet wurde, stand ich da dabei und dann sind die Jungs, die das dann halt gemacht haben, auch wirklich vorher so, komm, hey, wir würden gerne hier zünden, geht am besten einen Schritt zur Seite, kann heiß werden. Also die haben dann
So,
auch
siehst du,
wirklich so.
das ist do, da, darüber spricht halt nie jemand. Nie. Nicht nur beim Thema
Doch,
Pyro,
ich
sondern allgemein.
hier.
Ja, toll hier. So, nee, aber das ist doch das, was ich meine, ne? So, nicht alle Ultras oder nicht alle Gruppierungen sind irgendwie gleich irgendwie schlecht und kriminell, wenn sie zündeln oder sonst irgendwas. Nein, man kann mit den Menschen kann man normal kommunizieren. Ah, ich reg mich wieder auf. Das ist so unfassbar. Das ist so unfassbar. Sebastian, mach was. Wollen wir mal
Nee,
vielleicht
aber
das Thema
gerade,
wechseln?
ja, noch ein Punkt dazu,
Oh,
weil
wie
wir
der
das ja vorhin
Columbo.
auch schon,
Er ist einmal so
ja,
ringkommen.
ich habe da noch eine Frage. Ich hab da noch ein Argument, und zwar wurde da Thomas, glaube ich, das eben auch schon angesprochen, das mit dem Image und so. Und ich glaube, das Spiel am Samstag hat unserem Image so allgemein nochmal sehr, sehr gut getan. Ja, du fährst da mit 10.000 oder über 10.000 Mann zum HSV. Alles friedlich, Bengalos jetzt mal als nicht unfriedlich gesehen. Du hast ein geiles Spiel, Flutlicht, also besser Werbung kannst du für den Verein, glaube ich, echt nicht machen wie.
Oh, dann jetzt noch im Free-TV, im Free-TV.
Ja, ah. Definitiv.
Geil. Hätte man doch nur ein Tor mehr. So. Ach, egal. Aber Punkt.
Ja, so ist es.
Ja.
Ja, und dann in der zweiten Halbzeit fand ich aber den HSV tatsächlich stärker. Also die haben da echt nochmal richtig brutal aufgetreten.
Ach, da war man.
Ein bisschen abgeschweift.
Und die hatten ja da auch echt gute Chancen. Und dann das Foul an Reis von Nius. Und mir war eigentlich gleich klar, dass da gibt Elfmeter. Er hat ja dann beide spielen gelassen, aber war irgendwie jedem klar, oder dass das beim VAR gibt's halt Elfer.
Ja,
und gab's keinen Zweifel.
Da habe ich dann nicht mehr über der VAR geschimpft, weil was soll der sagen? Was soll der Elfer? Ja. Aber Lute hat in dem Spiel nicht wirklich geglänzt, finde ich. Also er hatte keinen guten Tag, sag ich es mal so, meiner Meinung nach. Gleich kommt der Statistiker, aber Marc.
Also ich habe jetzt nicht seine Paradenanzahl dabei, aber wenn ich mir überlege, wie er den Elfer da rausholt oder das eine Ding, was er da von der Linie kratzt, also ich habe Lute sehr, sehr stark gesehen
tatsächlich. In der zweiten Halbzeit hat er mir extrem gut gefallen. Wieso? Hallo Wach. Außer bei einem Abschlag.
Ah, der am Ende, ja.
Ah!
Habe ich auch kurz gezuckt.
Zuck. Ja, so ist es. Aber ansonsten, wie gesagt, fand ich Lute bärenstark. Der Elfer hat er souverän gehalten. War, denke ich, auch dankbar geschossen. Ne? Der kam eher so in
mittelhoch. Mitte. Ja.
Also, ja.
Da Lute halt in die richtige Ecke springt.
Wie er den ausgeguckt hat, das war... Ah.
Ja, hat auch danach erzählt, dass er... wusste, dass Kittel meistens eher hoch schießt. Er ist ja auch relativ hoch abgesprungen. Also ich glaube, wenn Kittel den flach schießt, dann schießt er im Grunde unter Lute drunter.
Stimmt, das hat er erzählt. Wie hat er gesagt? Und meistens nach rechts, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Ah, wobei, das Gesabbel, wenn der Matuschka mit dabei steht. Schöner Gruß. Lutscher. ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt kann ich keinem mehr folgen. Das tut manchmal ein bisschen weh. Aber nur ein kleines bisschen.
Ja, wobei Kittel hatte, glaube ich, schon mindestens 11 Meter verschossen. Also es gibt da so Videos bei YouTube von den Tribünen aus, von den Hamburgern, wo sie schon alle schimpfen, oh nee, nicht Kittel schießt. Oh nee,
oh nee. Glück. Man kann aber nicht behaupten, dass er den schlecht geschossen hätte.
Nee, im Prinzip nicht. Wie gesagt, wenn Lute in die andere Ecke springt oder sonst was macht, dann ist er halt drin.
Wenn Lute den nicht gehalten hätte, wäre er drin gewesen.
So sieht's nämlich aus.
Ach, wow.
Ja, das ist ja auch immer der Klassiker, ne? Wenn der Lute dann in die andere Ecke springt, heißt total souverän, Torwart verladen. Und im Endeffekt, es ist halt einfach nur auch ein bisschen Zufall, wer jetzt wohin schießt und wer wohin springt, ne?
Glücksspiel sozusagen, ne? Aber wenn du dir die Wiederholung nochmal anguckst, siehst du, dass wie heißt er?
Kittler.
Doch, so.
Ja, Sonny Kittel.
Der macht alles richtig. Der macht alles richtig. Du hast nicht irgendwie schon 3 Sekunden vor Schuss gewusst, aha, alles klar, wieder nur links oder wieder nur rechts, sondern der hat echt bis zu dem Moment, an dem der linke Fuß neben dem Ball steht, hast du gewusst, alles klar, jetzt. So. Und das hat Lute natürlich dann mit seinem Vorwissen oder mit dem Grundwissen über seinen Gegenspieler souverän gemacht. So, Punkt. Ausrufezeichen? Was auch immer.
Ja, aber das ist halt das Krasse dann am Fußball. Ja, du machst vorne das 2-0 durch den Elfer und bekommst dann direkt im Gegenzug das Gegentor.
Ja.
Und dann macht's ausreichend Lobinger, das sage ich deswegen, weil ich gesehen habe, dass Lobinger für Beuth kommt. War ich so semi-begeistert, weil ich so dachte, ach komm, lass doch Beuth drin, Beuth kann immer noch ein Tor machen und so weiter. Und dann werde ich quasi Lügen gestraft, weil ausgerechnet Lobinger dann das Ding reinknallt.
Ja, und mich freut's aber doppelt für Tiger Lobinger, weil ja die Story bekannt wurde die Woche vorher, ne, mit seinem Papa, der leider unheilbar an Krebs erkrankt ist und so. Der hat jetzt nochmal gesehen, guck mal, Bub hat ein Tor gemacht. Und so mit dem Punkt gerettet, das ist halt, geht doch ans Herz. Ist doch schön. Also mich freut es aber persönlich dafür, für Tiger Lobinger.
Ja, voll. Mir ging es aber auch ähnlich, dass ich erstmal skeptisch war, musste den Terrence jetzt rausholen. Klar, da zwei gute Chancen auch liegen lassen und ich fand ihn auch gar nicht so gut im Spiel. Also er hatte schon Spiele, da hat er auch mehr Bälle festgemacht und so weiter. Ja. Deswegen war ich da erstmal ein bisschen skeptisch und Lobinger hatte mich jetzt auch mit seinen bisherigen Auftritten noch nicht so komplett abgeholt. Du siehst, dass der eine brutale Physis hat, also hat er echt einen brutalen Körper, ist auch mega schnell. Bisher hatte ich so das Gefühl, dass es einfach vom Fußballerischen her noch nicht zweite Liga ist. Vielleicht gibt ihm halt jetzt dieses Tor und war ja auch technisch echt gar nicht so einfach, den da so mit der Außenseite da so leicht anzustoßen, sodass der irgendwie hinten reinfällt. Also gibt ihm bestimmt ein bisschen Selbstvertrauen. Er hat es halt auch nicht leicht, ne, muss man auch sagen, weil wir spielen in der Regel nur mit einem Stürmer. Mhm. Und da ist Terrence halt gesetzt und da musst du erstmal dich Woche für Woche auch wieder motivieren. Und das macht er bisher, finde ich, dann doch ganz gut.
Ja, im Training jedes Mal auf Säule wieder empfehlen, ne? Und beweisen, wenn du auf dem Platz stehst. Das ist so. Und ich finde das gar nicht so verkehrt, dass dieser Thomas Heng hat es doch mal gesagt, ne? Er hätte gerne irgendwie mehr auf den Positionen Konkurrenzdruck oder irgendwie sowas, ne?
Ja, definitiv. Aber wie geil die Vorarbeit von Redondo wieder. Also
ja.
Der Typ performt einfach diese Saison echt wahnsinnig. Also wie er da über den Gegner noch so springt irgendwie, als er den Ball bekommt und die Flanke passt dann direkt. Also Vorarbeit war echt wieder geil gemacht.
Ja, da merkst du ihm richtig an, dass er halt gerade richtig viel Selbstvertrauen hat in so einer Situation. Und was man da, finde ich, auch nicht vergessen darf, ist der Ball auf Redondo, also was Clement da vorher macht. Weil Clement, der Ball kommt wirklich genauso Millimeter, genau perfekt, dass Redondo den so mitnehmen kann, dass der andere ins Leere rutscht. Und das ist bei Clement ja auch kein Zufallsball dann, sondern der will den auch tatsächlich genauso spielen. Und es ist schon gut, dass wir so eine Passspielqualität von Clement da drin haben. Also auch die Standards und so kommen, finde ich, von ihm ziemlich gut. Also da haben wir uns auf jeden Fall, auch wenn es Körperliche manchmal fehlt, in den Zweikämpfen an sich, ja. Hat jetzt über 11 Kilometer auch gemacht im letzten Spiel, also richtig viel gelaufen. Und siehst du halt, dass er fußballerisch die Mannschaft auf jeden Fall nach vorne bringt. Im Grunde siehst du das bei jeder Ballbehauptung und bei jedem Pass, den er spielt, dass das halt technisch einfach sehr, sehr sauber ist bei ihm.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, er bringt die Mannschaft nach vorne. Sorry, also ich muss ja wieder was zu meckern haben. Also, aber er ergänzt das Team enorm, finde ich. Also der bringt seine Qualität halt mit ein. Und bis das Uhrwerk mal so richtig rund läuft, ne, lass es mal noch ein Spiel dauern und dann zack! Da haben wir unsere
Ausbeute. Geht ihm so ein bisschen die Torgefahr noch ab. Also damals in Paderborn, als er da seine extrem gute Saison hatte, vor 3 Jahren oder so, als sie aufgestiegen sind, hat er, glaube ich, auch 16, 17 Tore selbst gemacht. Also das kann er gerne noch ein bisschen mehr einbringen, je nachdem, was wir gerade spielen, ne? Aber da auf der 8 oder auf der 10 steht, kann er halt auch gerne selbst noch ein bisschen mehr irgendwie in die Box rein. Das fehlt gerade noch so ein bisschen, aber so von dem, wie er das Spiel strukturiert oder so, tut uns das, glaube ich, sehr, sehr gut aktuell.
Ja, definitiv. Und was für Personalien wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich Opoku.
Mhm. Ja, gut. Wie lange hat er auf dem Platz gestanden? 10 Minuten oder so?
In der 76. ist er.
Ach, Entschuldigung. Was halt, Viertelstunde. Mir scheißegal.
Ja, ich habe mich echt tierisch gefreut, dass jetzt die Sperre endlich vorbei ist und dass er da endlich mal mit angreifen kann. Ja. Und er kommt rein und bringt dann als erstes mit dem ersten Ballkontakt mal voll die geile Flanke da rein.
Ja. Der hat zwei gute Szenen gehabt, finde ich. Also das war, also ich bin sehr gespannt. Er hat sich für die Zeit, wo er auf dem Platz gestanden hat, in der er auf dem Platz gestanden hat, hat er sich gut verkauft. Hat Hunger gemacht auf mehr.
Ja, man hat auch mal bei einem Sprint hat man mal gesehen, wie schnell er das doch tatsächlich ist. Und es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht auf mehr. Und jetzt bin ich mal da gespannt, was da gegen Jan Regensburg drin ist. Also ob er da von Anfang an spielt, Oder ob er da eingewechselt wird oder sowas, aber können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden.
Ja, ist ja gleich direkt der nächste Ex-Verein von ihm, also da wird er auch gut Bock haben. Also ich über das Spiel in Hamburg finde ich klar, die zwei guten Aktionen, die waren auf jeden Fall da. Das war jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie überfordert gewirkt oder auch einfach überfordert mit der Situation, jetzt wieder in Hamburg bei seinem alten Verein zu spielen.
Unaufgeregt
war
er, ne?
Genau. Ja. Ruhigen Kopf irgendwie gehabt, hat man den Eindruck gehabt. Ansonsten, ja, ich bin sehr gespannt. Also auch als er unterschrieben hat, ich war da sehr happy und habe es, glaube ich, auch mehrfach irgendwo oder irgendwie geäußert, dass ich sehr, sehr froh bin, dass er da ist, weil der mir in Osnabrück schon extrem positiv aufgefallen ist. Letztes Jahr in der dritten Liga, was ich da gesehen habe. Plus, er ist halt auch einfach vom Spielertyp her was wir noch nicht hatten. Klar ist er schnell und dribbelstark. Hätten wir jetzt auch vielleicht mit einem Redondo, der aber deutlich irgendwie geradliniger ist in seinen Aktionen, ne? Viel mehr auf einen Fuß ausgerichtet und lieber mal Ball vorbeilegen und Sprint. Da ist der Opoku nochmal deutlich so quirliger, wendiger und so. Ja, ist eine so eine spielerische Art, die wir so noch nicht drin hatten. Deswegen, ich freue mich so sehr, dass der Junge jetzt endlich kicken darf. Und ja, der wird seine guten Spiele auf jeden Fall machen. Also da bin ich fest von überzeugt.
Ja, und er kann ja auch rechts und links spielen, oder? Ist doch richtig.
Ja, total. Also ich glaube, er hat in Osnabrück mehr links gespielt, und dann um dann in die Mitte zu ziehen. Aber ja, ist jetzt per se kein Spieler, der nur auf eine Außenbahn irgendwie beschränkt ist. Ich könnte es mir genauso auch vorstellen, dass er mal einfach als zweite Spitze neben Beuth spielt, so wie es jetzt Redondo am Wochenende gespielt hat. Einfach, dass Beuth irgendwie gut Bälle festmacht und er kann einfach ganz mit ganz, ganz vielen Freiheiten so um Beuth rumspielen. Das könnte ich mir auch echt gut vorstellen.
Ey, wir haben einen Kader, ne? Das ist doch brutal. Na, nicht mal wir können uns selbst einschätzen.
Nee, total, in der Breite auch, ne? Also wir hatten ja jetzt öfter in den vergangenen Wochen ja auch die Diskussion, was ist denn mit Zimmer? Hat er noch seine Berechtigung, um da in der Startelf zu stehen auf der Außenbahn? Ne? Kann man auf mit Sicherheit geteilter Meinung sein. Dann ist mir aufgefallen, ja, okay, der hat einen Herrscher auf der Bank, der aber noch nicht fit ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann noch gesagt, hey, da kommen ja noch Opoku dazu und theoretisch noch ein Zulinski dann hoffentlich zurückrunde.
Oh ja.
Also auch in der Breite sind wir da echt, echt gut besetzt, finde ich.
Zulinski, ich hoffe so sehr, dass der nicht so lange braucht, um wieder ins Spiel zu finden, ja. Ne? Weil der hat mal, na gut, richtig lang gespielt, hat er ja auch nicht, aber hat auch sich gut verkauft.
Ja. Ja, also in der Viertelstunde oder was es da war gegen Hannover, hat er echt überzeugt, muss ich auch sagen, war ich echt positiv überrascht.
Nee, ist früh angelaufen. Das ist ein
Fußballer, finde ich irgendwie, ne?
Ja, er ist früh angelaufen.
So ein richtiger Fighter, brutal unangenehm, ganz stark, einfach auch im Pressing und in der Balleroberung. Wenn der fit ist, dann macht er den Leuten auf dem Plätze, glaube ich, richtig Spaß.
Ja, wie der gegen Hannover so Druck gemacht hat, das war Bombe. Ja.
Und du könntest ihn auch variabel einsetzen, links, rechts, Mitte, glaube ich, überall, von daher.
Ja, der hat sogar schon Außenverteidiger mal gespielt, also er kann wirklich fast alles eigentlich spielen, ja. In Paderborn in der Bundesliga war er eher Mittelstürmer, dann irgendwann in Auer, da war mal Rechtsverteidiger gespielt. Also ja, kannst im Grunde überall hinstellen, dann ja, wird er normalerweise solide einfach seinen Stiefel mit ganz viel Einsatz runterspielen.
Ja, und wenn alle Stricke reißen, stell mal den Schuster mit seinem Leibchen wieder an die Außenlinie, mache Spielertrainer. So.
Ja. Ja, aber dann kommen wir doch vielleicht gerade so übergangsmäßig zu Jan Regensburg am Wochenende. Sie stehen ja momentan auf Platz 12 mit 12 Punkten, 9 zu 17 Toren. Und da bin ich echt mal gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Ja, also die haben jetzt irgendwie 3 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen. Haben letzte Woche Unentschieden gegen Fürth gespielt. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich natürlich Regensburg da darstellen, vor allen Dingen, wie wir uns da darstellen. Ich meine, nach so krassen, guten Spielen von uns, und ich bewerte das jetzt auch mal als sehr gutes Spiel von uns beim HSV, ist ja öfter so, dass wir danach dann so ein bisschen enttäuschen. Und da bin ich mal gespannt. Vor allen Dingen, die Bilanz ist jetzt auch nicht so geil. Wir haben irgendwie noch nie gegen Regensburg gewonnen. Letztes Aufeinandertreffen war ja im Pokal, dass wir da ein Elfmeterschießen verloren haben. Und ansonsten haben wir nur einmal auswärts bei denen gewonnen. Und die Frage für mich ist, glaube ich, jetzt echt mittlerweile, wer spielt da vorne drin? Weil wir das ja gerade schon mal hatten eben, passt es vielleicht ganz gut, Redondo, Opoku, Hanslik. Was erwartet uns? Was denkt ihr?
Der Gast zuerst.
Ach so, ja, ich wollte mal höflich warten. Dann erzähle ich mal genau, was ich erwarte. Ja, Boyd wird weiterhin, glaube ich, gesetzt sein, Redondo genauso, und dann hast du schon ein paar Positionen ja weg. Kann mir gut vorstellen, dass Opoku trotzdem erstmal nochmal als Joker kommt. Der ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr unangenehm, wenn er dann nach 70 Minuten gegen eine nicht mehr ganz so fitte Abwehr reinkommt. Also ich erwarte jetzt keine großen Umstellungen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir von der Fünferkette wieder weggehen. Gerade beim HSV war es ja auch irgendwie ein ganz anderes Spiel nochmal von den Voraussetzungen her. Also ganz klar Underdog und jetzt hier Heimspiel Regensburg. Wahrscheinlich geht es fast jeder Mannschaft in der Liga so, dass die sagen, Heimspiel gegen Regensburg sollte man schon gewinnen. Ohne jetzt hier irgendwie despektierlich gegenüber Regensburg zu sein, aber es wird bei Heimspielen gegen Sandhausen zum Beispiel auch nicht anders sein, weil es halt einfach Teams sind, die auch im Abstiegskampf sind. Und ja, wir müssen auch gucken, ne, dass wir einfach Punkte gegen Abstieg holen. Deswegen jetzt Punkte im Endeffekt gegen einen direkten Konkurrenten holen. Im Grunde gab es ja die letzten Wochen genau schon so, jetzt mit den 6 Unentschieden, dass man sich jede Woche wieder neu fragen musste, bin ich jetzt hiermit zufrieden? Und gerade bei so Spielen wie Magdeburg-Heimspiel, Braunschweig-Heimspiel, habe ich dann auch nur gesagt, ja, ist okay, weil wir halt eh schon so viele Punkte hatten und halt Sechster, Siebter waren. Wenn wir aber Zwölfter gewesen wären, hätte ich da gesagt, hey, Heimspiele gegen Abstiegskandidaten, gegen die direkte Konkurrenz musst du eigentlich ziehen. Und jetzt haben wir sowas auch, finde ich, gegen Regensburg wieder. Wenn du ein Heimspiel gegen Regensburg jetzt wieder unentschieden spielen würdest, ja, wäre es wahrscheinlich ein Tick zu wenig erstmal. Klar kann man dann immer von der Tabellenkonstellation immer noch sagen, hey, alles cool, wir haben unsere Punkte Vorsprung, wir sind irgendwo in der oberen Tabellenhälfte. Ja, aber so vom Spiel an sich und auch die Form, die Regensburg gerade hat, die haben nicht viele Spiele gewonnen, du hast ja eben gesagt, die haben auch die schlechteste Offensive der Liga mit, du hast 9 Tore, glaube ich, gesagt, ja. So wenig hat niemand, also das Ding, das kannst du
Ja,
schon
gut.
ziehen, auch mit der aktuellen Form.
Ja, ich möchte einfach nur keinen Unentschieden und keine Niederlage, weil
Ja,
so
na gut, dann bleibt nicht mehr so viel übrig, ne?
ja, dieser, wie soll ich denn sagen, ne, so der Tabellenplatz von uns, ne, der sieht ja schön aus, da gebe ich jedem voll und ganz recht. Nur weißt du, jetzt verlier mal zwei Dinger und dann sieht's halt in der Tabelle auch wieder scheiße aus. Und ich bin davon nach wie vor überzeugt, dass die Rückrunde richtig hart wird. Aber so richtig hart wird. Und dass hier Mannschaften wie beispielsweise Spielvereinigung Greuther Fürth, ist ja mein Prestigebeispiel, die werden nicht da unten bleiben. Da darfst du nicht von ausgehen.
Ja, Bielefeld normalerweise auch nicht mit dem Kader.
Bielefeld
Nürnberg
fängt ja
eigentlich auch
jetzt
nicht mit
schon
dem
an.
Kader. Ja,
Ja,
also
oh,
im Grunde
nee,
die drei da unten, die haben eigentlich
Nürnberg.
alle nichts da zu suchen.
Nee.
Von daher, wir müssen schon noch auch unsere Pünktchen holen, auf jeden Fall.
Absolut. Und wenn wir die jetzt nicht holen, wann denn dann? Weil dann, wenn es um den heißen Brei geht, dann könnte das durchaus schwieriger werden als jetzt.
Ja, also jetzt hast du ja die Phase hinter dir, dass du gegen die Mannschaft spielst, die im oberen Drittel stehen. Ja, man kann ja, glaube ich, schon sagen, dass die jetzt oben stehen, auch vermutlich bis zum Schluss oben stehen. Also HSV auf jeden Fall, Darmstadt wird und Paderborn und Heidenheim, denke ich, die stehen auf jeden Fall bis zum Ende da oben mit drin. Das heißt, gegen die Teams haben wir jetzt alle gespielt. Jetzt kommen halt noch so ein paar Teams, die zumindest bis jetzt nur unten drin stehen, mit Nürnberg und Regensburg. Und gegen Bielefeld spielen wir ja auch noch. Und ich glaube, das sind genau die Spiele, wo du jetzt die Punkte
Ja,
sammeln
auch in
musst.
Rostock nächste Woche.
Genau,
Ist ja
Rostock,
auch,
genau.
genau, ja. Ja klar, also an sich habe ich keine Angst irgendwie vor den nächsten Spielen oder generell vor der Saison, weil die Mannschaft vom Teamgeist her mir da aktuell sehr, sehr viel Vertrauen irgendwie einflößt sozusagen. Und ja, auch sonst, wenn man sich die 11 Spiele, die wir jetzt hatten, anschaut, man kann im Grunde sogar das Pokalspiel gegen Freiburg mit reinnehmen. Konnten wir immer mithalten, so von den 11 Ligaspielen eins verloren und das halt auch nur 0-1 gegen Paderborn in Unterzahl und von den anderen Unentschieden war jetzt wenig Dusel dabei, sondern gefühlt haben wir eher 2, 3 Punkte sogar zu wenig. Also was die bisher gezeigt haben, macht mir echt sehr, sehr viel Zuversicht irgendwie für den Rest der Saison. Also aktuell, klar kann sich das noch schnell ändern, aktuell habe ich wirklich gar keine Angst davor, dass wir irgendwie absteigen könnten.
Es macht ja auch Spaß, da zuzusehen, ne? Das hat man
Total.
ja schon lange, lange, lange vorher nicht mehr so gehabt, außer natürlich letzte
Definitiv.
Saison, klar. Und dass wir Fans das aufsaugen wie so ein ausgetrockneter Schwamm, ist doch ganz klar. Nur ich möchte mich halt selbst nicht irgendwie dabei erwischen, mich einfach zu sicher zu fühlen. So, dann ist die Enttäuschung zum Schluss so gigantisch, dass ich dann schon wieder sage, ich gehe nicht auf. Doch, gehe ich. Aber dieses doppelt enttäuscht sein. So ja,
diesen Selbstschutz habe ich ein bisschen vorm HSV-Spiel gemacht, weil ich da auch einfach allen gesagt habe, wir holen da eh nichts, was soll passieren? Verlieren wir 3-0 und fahren wieder heim, aber haben trotzdem Spaß. War ein bisschen Selbstschutz wahrscheinlich auch dabei.
Ja, ja.
Und ja, scheinbar handhabe ich es da, was den kompletten Saisonverlauf angeht, ein bisschen anders. Ja, aber kann sich auch noch ändern.
Ja, aber es macht auf jeden Fall wieder Spaß. Es macht auf jeden Fall wieder Spaß und man freut sich auch wieder auf die Spiele. Also wenn ich da jetzt gerade für den Podcast oder so oder für Betze Schwätze die Sachen vorbereite und ich gucke mir dann so an, wie wir gegen die Gegner gespielt haben, so gerade so Statistiken oder sowas. Und dann merke ich halt immer, dass ich von ab 2015 bis 2019 oder sowas mich teilweise gar nicht mehr an die Spiele erinnern kann. Das ist so krass, weil man innerlich irgendwie komplett verdrängt, so, weil das halt einfach so furchtbar war. Und irgendwie habe ich da die Woche nochmal so eine Zusammenfassung gesehen von letzter Saison. Du kannst dich gefühlt an jedes Tor erinnern, ja, Gegentor oder Tor, egal. Und das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
So geht's mir mit der guten alten Zeit. So. Inklusive 2007, 2008, die fast Abstiegssaison. Ist irgendwie schräg, ne?
Ja.
Naja. Haben wir vielleicht Schimmel in der Wohnung? Hat man vielleicht nicht so viel? Könnte sein.
Ja, aber dann sind wir durch mit den Spielen, oder? Habt ihr noch was?
Ich freue mich auf Rostock.
Gewinn mal gegen Regensburg.
Klar. 3-1.
Mag man hier nicht verlieren und kein Unentschieden. Also
3-1. 3-1. Sabbel doch nicht im Suff. 3-1 gibt's. 3-1. Oh Gott, kann man in der Anpfeife. Ich kann schon wieder kaum erwarten. Ohne Mist. Ich freue mich so wahnsinnig auf das Spiel. Ach komm, ist egal. 3-1. 3-1. Ja, natürlich gewinne man. Das ist, Sebastian, was denkst du?
Ja, jetzt mal unser Gast noch, Thomas. Was tippst du?
Ja, so ein 2-0, sag ich mal. Also das ich denke schon, dass wir das.
Statistiker wieder immer zu null, weil die Daten, verehrte Damen und Herren, die Daten. Ja, nee, Quatsch. Würde ich ja, aber annehmen. Ja.
Also ich sag 2-0, das wird, glaube ich, halt auch ein unangenehmes Spiel. Ich glaube, viele erwarten halt auch einfach den Sieg und Regensburg wird ein bisschen eklig zu bespielen sein. Die haben halt sehr, sehr viel Physis drin, also auch in der letzten Aufstellung, also vom letzten Spiel. Ich glaube, es waren so 4-5 Leute, die irgendwie um die 1,90 waren oder sogar noch mehr. Also die Doppel-6 auf jeden Fall, die zwei Innenverteidiger auch. Und ich glaube, auch vorne waren zwei Stürmer um die 1,90. Genau, da sind sogar noch ein paar mehr. Ja, die viel mit hohen Bällen, deswegen, ich rechne auch mit Nihus wieder, damit wir da ein bisschen mehr Physis auch selbst drin haben. Wird ein Kampfspiel, aber von der aktuellen Form her bin ich da mal zuversichtlich. Wir haben auch auf Betze ja in letzter Zeit eigentlich immer gut performt. Ich bin zuversichtlich. Das wird ein 2-0.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, auf jeden Fall zu 0. 3-0 wäre mal ein bisschen zu hoch, deswegen schieße mich an und tippe 2-0.
Das ist mir war nämlich 3-0a zu hoch, deswegen habe ich dir eine 1 gegönnt.
Tatsächlich haben wir nur einmal zu 0 gespielt dieses Jahr, glaube ich, ne? Beim 0-0 in Sandhausen.
Das zählt
wenn man das mal, wenn man das mal gegenhält, also letzte Saison haben wir
gespielt. Die Statistik dann gleich wieder zerrissen.
Ja. Letztes Jahr unter Antwerpen hatten wir echt die beste Abwehr und ständig zu 0 gespielt. Und ich habe auch erwartet irgendwie, dass sich das unter Schuster so fortführt. Hab da tatsächlich auch ein bisschen destruktiveren Fußball noch erwartet. Aber ja, mir soll es recht sein, ich meckere da nicht.
Marco Kurz und Roger Lutz haben mal zu mir gesagt, man gewinnt nur mit der Abwehr oder wir sind aufgestiegen dank der Abwehr. Hat er recht gehabt.
Ja, Frage ist halt, haben wir unsere Abwehr nicht genug verbessert oder sind
ich weiß nicht, was mit meinem Lieblingsabwehrspieler, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Obwohl das irgendwie zu übertrieben ist, weil ich habe keinen Lieblingsspieler. Aber ein sehr sympathischer Spieler, finde ich, in der letzten Saison hat er gezeigt, dass er es kann, Kevin Kraus. Und der wirkt so unfassbar langsam.
Ja, ist er, glaube ich, auch. Aber
nein, aber der hat doch letzte Saison, unabhängig von dem, gegen wen wir gespielt haben, und jetzt lasst mal bitte den Liga-Vergleich weg, weil auch letzte Saison haben wir Gegner gehabt, die über sich selbst hinausgewachsen sind, die durchaus Zweitliga-Potenzial mitgebracht haben. Und da hat er eine sehr gute Figur gemacht. Ist vielleicht aktuell irgendwie der Kopf noch nicht richtig da oder was ist es? Keine Ahnung. Aber der, da muss man leider zugeben.
Ach, du siehst den gerade kritisch.
Ich sehe den gerade ein bisschen kritisch, ja.
Mir persönlich ist er nicht so wahnsinnig negativ bisher aufgefallen. Ich finde, er hält den Laden eigentlich. Also klar, ne, die Gegentore sind mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. Aber wir haben schon einigen Spielen auch wirklich Situationen gehabt, wo der Kraus dann auch die gegnerischen Stürmer, finde ich, gut aus dem Spiel genommen hat. Klar ist der super langsam und behäbig, aber aktuell, finde ich, ist er auch zu Recht Stammspieler.
Der schwankt bei mir halt so zwischen gut und böse, weil er den einen oder anderen Gegner halt einfach zu spät angeht oder vielleicht gar nicht angeht.
Ja, also ich fand halt, man hat letztes Jahr gegen Ende der Rückrunde, wo er da gesperrt war nach dem Saarbrücken-Spiel.
Oh, das war aber gemerkt, faul krass, von dem. Also.
Ja, aber man hat halt dann in den Spielen gemerkt, wie sehr uns doch fehlt da hinten drin, ja. So als Chef und Dirigent. Und wenn ich war jetzt so zweimal beim Training. Und ich finde auch da, also wenn man sich so beim Training das Ganze mal ein bisschen anschaut, finde ich schon, dass er da für die Verteidigung schon unheimlich wichtig ist. Dass natürlich der ein oder andere Fehler war, das will, glaube ich, auch keiner abstreiten.
Kevin, also, geht besser Kopfhoch, wenn der Hals dreckig ist? So. Die alte Sprüche von der Oma. So. Naja, schön, schön. So, was machen wir jetzt noch?
Ein kleines Thema habe ich noch, der JV, oder habt ihr noch
Columbo
was
schon
zu spielen?
Nö, passt, kannst gern weitermachen.
Ja, es hat ja eine Ankündigung gegeben zur JHV am 4. Dezember. Und da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen, weil es gibt ja da doch Themen, die recht wichtig sind. Zum einen müssen ja die bisherigen Nachrücker im Aufsichtsrat bestätigt werden, das heißt Daniel Stich und Hans-Peter Priegel. Mhm. Und es gibt dann auch Wahlen für die Nachrücker, beziehungsweise drei Nachrücker, und wenn halt entsprechend die Nachrücker nicht bestätigt werden, müssen halt mehr Nachrücker bestätigt werden. Das ist einfach gerade totaler Quatsch, ne?
Das ist egal, bleibt halt trotzdem drin.
Ja, es bleibt halt einfach drin.
Leute sollen wissen, aus der Quatsch, mit was ich mich hier abgeben muss.
Ja, das ist echt schlimm.
Was wolltest du uns jetzt damit mitteilen, dass drei Nachrücker gewählt werden?
Genau, und also drei Nachrücker, und falls halt die Hans-Peter Riegel oder dein Stich
bestätigt
werden, gibt es halt direkt Nachrücker in den Aufsichtsrat.
So. Das ist korrekt. Aber ich gehe davon aus, dass beide bestätigt werden, gerade Hans-Peter Priegel aufgrund des Namens, weil man weiß ja nicht, was, ne, wie willst du die Qualität jetzt beurteilen. Da darf man sich halt nicht von Namen blenden lassen. Dabei bleibe ich bei der Meinung, auch wenn es der Hans-Peter Priegel ist. Also, Legende eigentlich, Vorbild, was weiß ich noch alles. Aber dennoch sagt es ja nicht, dass er einfach guter Job als Aufsichtsratsmitglied macht. Deswegen muss das jeder für sich entscheiden, ob er bestätigt oder nicht. Aber ich gehe schwer davon aus, dass er bestätigt wird. Den anderen, den Herrn Stich, kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich weiß nur, ich habe halt mal so ein bisschen nachgefragt, ne, und da habe ich halt gehört, ja, ist wohl ein SPDler, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist auf jeden Fall spannende Sache bei der JHV. Und ich bin gespannt, was für einen Eindruck beide uns vermitteln. Und ja, schauen wir mal.
Ja, genau. Wobei, die Parteiangehörigkeit sollte da ja bitte keine Rolle
spielen. Nein, ja, deswegen habe ich das jetzt nicht gesagt. Aber, ne?
Ja, ich weiß, was
so du mehr meinst. Mehr als das, ich kenne den Betze-Bezug halt auch nicht. Und dann muss man sich wieder Gedanken machen, braucht man unbedingt Betze-Bezug, um bei uns im Aufsichtsrat des EVs zu sitzen. Da würde ich jetzt
der
schon
berühmte fast, Stallgeruch.
Ja, aber ich würde halt schon fast sagen, beim EV, ja,
Es sei denn, du bringst besondere Skills noch mit, die uns aktuell fehlen und dann darf aber nicht irgendwie, also ich spreche jetzt nur von mir natürlich, ne? Dann denke ich mir dann halt so, dann darf aber keine Motivation bestehen, um irgendwann mal in die KGAA rüber zu wechseln. Ne, also dieser Jobgedanke, den man im Prinzip gefühlt jedem Aufsichtsratsmitglied oder Vorstand vorwirft.
Wollte gerade sagen, aber dass also jeder, der in den Aufsichtsrat vom e.V. gewählt wird, sollte auch Berechtigung haben, im weiteren e.V. mitarbeiten und mitwirken zu können. Das auf jeden Fall.
Ja. So, und dass das halt, jeder muss ja auch im Klaren sein, von den Mitgliederinnen und Mitgliedern, dass es ein Ehrenamt ist und dass das schon fast ein bisschen vermessen ist, den Leuten immer gleich zu unterstellen, der will nur dorthin, weil er Kohle will. Weil wenn die Leute Kohle verdienen wollen, dann gehen sie nicht zu uns in der Aufsichtsrat. Da kannst du woanders da mehr Geld verdienen.
So sieht's aus.
Thomas, was meinst du? Was wird die JHV? Lustig. Sehr gut, Thomas. Vielen Dank. Geh mal weiter. Nee, was denkst du? Wie wird die JHV werden?
Unspektakulärer als in den letzten Jahren hin und wieder war.
Ja gut, ich glaube, noch spektakulärer kann es gar nicht mehr werden.
Nee, also ich glaube, der sportliche Erfolg ist ja meistens eh das Wichtigste so fürs Umfeld, ne?
Ja, ja.
Wenn die gut kicken, dann ist auch im Umfeld mehr Ruhe oder es interessiert weniger, was da bei der JHV passiert. Es gibt jetzt auch gar nicht so die ganz großen Themen, also die jetzt, keine Ahnung, wir reden jetzt nicht über eine neue Insolvenz oder wir reden nicht über Ausgliederung oder so, das haben wir ja alles schon hinter uns.
Na gut, nochmal
ausgliedern. Personalien, die den Leuten gerade, bitte?
Nochmal ausgliedern wäre ja irgendwie schwierig.
Das wäre schwierig, ja. Ja, das wäre schwierig.
Ja, naja, aber oder, beispielsweise gibt es ja noch die Satzung. Ne? Also genau, Ben Remy hat das ja in seinem Wahlkampf damals angebracht, Haus mit zwei Eingängen und so. Satzung ist halt auch leider nicht mehr zeitgemäß, das müssen wir uns auch vor Augen halten. Außerdem haben wir währenddessen einmal ausgegliedert, ne? Da muss so viel gemacht werden und ich bin jetzt halt gespannt, was wir da bei der JHV in Sachen Satzung erleben. Ich hoffe inständig nicht, dass wir darüber abstimmen, weil ich hätte die gern vorher gesehen. Ja. Ne? Wir können nicht innerhalb von 15, 20, 30 Minuten entscheiden, ob, also meiner Meinung nach, ob die neue Satzung oder der Entwurf irgendwie zukunftsträchtig für unseren FCK e.V. ist oder nicht. Da bedarf es natürlich ganz andere Dinge, Zeiträume. Vielleicht kann man da noch das Feedback von Mitgliederinnen und Mitgliedern so ein bisschen einholen oder zumindest die Möglichkeit lassen. Und dann, aber gut, das hat niemand angekündigt, ne? Das ist jetzt einfach nur von mir wieder.
Das ist eine Spekulation, das ist mir ganz wichtig.
Ja, genau.
Aber vor allem steht ja auch noch das Präsentialsystem im Hinterkopf, war ja auch schon öfters mal Thema. Und da bin ich persönlich gespannt, ob es dazu was Neues gibt.
Na gut, das geht mit mir jetzt einher mit dem. Das geht jetzt mit mir einher mit
dem. Ein Teil davon.
Mit der neuen Satzung, die es ja geben soll. Da gibt es ja einen Satzungsausschuss, ne? Da arbeitet Ben Remy und, ach Gott, wer arbeiten da? Philipp Adam, glaube ich? Nee, wer macht das noch? Oh Gott, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich kriege die Leute nicht mehr alle zusammen. Auf jeden Fall spannendes Thema und genau das, was Thomas eben sagt, sportlicher Erfolg führt, also freut mich natürlich auch, ne? Find's dann aber ein bisschen schade, dass so gefühlt sich keiner so wirklich mehr für diese Themen interessiert. Von daher nochmal von mir die Bitte, lass die e.V. nicht hängen, lass ihn nicht im Stich. Verstehe ich den Stich? Naja, egal. war der flach. genau, nehmt das ernst. Das ist alles kein Zuckerschlecken. Wie gesagt, seid den Leuten auch nicht im Vorfeld irgendwie sauer oder böse oder unterstellt irgendwelchen wilden Dinger. Wie gesagt, alles Ehrenamtler inklusive Vorstand. Das ist bei uns auch Ehrenamt. Und Respekt vor jedem, der sich unser Pfälzergemüt antut.
Und wichtig, wenn ihr kein Mitglied seid, werdet Mitglied bei mir.
Genau. Mitgliedschaftzukunft.de gibt es ein digitales Anmeldeformular, könnt ihr ausfüllen, Spaß haben. Also es macht, also mein Leben hat sich seitdem unglaublich verbessert, muss ich sagen.
Natürlich.
3 Jaguars, 4 Bentleys in der Garage. Nicht? Also die habe ich jetzt weniger, nicht, dass ich sie vorher gehabt hätte. Aber Platz hätte ich dafür.
Gardehülle, Seedscanner, ja.
Ja, wichtig ist noch, es ist dieses Jahr keine virtuelle JV, sondern Anwesenheit.
Genau, stimmt.
Und zwar ist es halt es ist nicht satzungskonform, eine virtuelle Abstimmung, virtuelle JV zu machen. Das war die vergangenen Jahre nur wegen den Corona-Maßnahmen. Corona, mein Gott.
Ja, jetzt, also wer spekuliert jetzt? Also das ist, dem Koran können wir das leider nicht,
Nee, geht
nicht. Nee, aber das hat ja aber nicht nur Satzungsgründe, warum das so nett ist, sondern es gibt ja eine Rechtslage bei uns in Deutschland, ne? Mhm. Und das betrifft ja das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie in Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Wo ist das nochmal, Mensch? Wir haben doch vorhin den Auszug aus Betze Brennt, also von dem Posting hat man doch vorhin das Teil gehabt. Warte mal. Ich hab's, alles klar. Mit diesem Gesetz existieren Erleichterungen für Vereine, um deren Handlungsfähigkeit während der Corona-Krise aufrechtzuerhalten. Die neuen Sonderregelungen durch Gesetz galten zunächst bis zum 31. Dezember 20. Sie wurden dann erneut verlängert und gelten nunmehr bis 31. August 22. So, und da August 22, wie wir hoffentlich alle mitbekommen haben, vorbei ist, gibt es das jetzt nicht mehr, ne? Die Befristung der Sonderregelungen bis Ende August 22 zeigt wieder einmal die Notwendigkeit auf, das hat nämlich der User, egal, so, im Betze Brenn Forum geschrieben, Satzung Verband ist dahingehend anzupassen und die virtuelle oder hybride Mitgliederversammlung, sofern gewünscht, auch künftig als Veranstaltungsplattform zu implementieren. Eine solche Implementierung ist bekanntlich aber nur über den Weg des satzungsändernden Beschlusses. Also kann man es doch in die Satzung schreiben. Dann verstehe ich aber nicht, warum man sich auf den Bundestag beruft. Wegen dieser Sonderregelung. Dann kann man es ja doch einfach so machen.
Ja, also interessant wäre ja, ob man das die Möglichkeit bietet, dass die Satzung so anzupassen, dass es halt zukünftig möglich ist. Das wäre.
Also das heißt, unsere Satzung steht über dem Bundesgesetz. Unterm Bundestag. Überm Bundestag. Ist ja Quatsch. Weil im Vorfeld sagt man, ja, die Rechtslage, die gibt das nicht her und dann, ja, man müsste das in der Satzung ändern.
Ja, genau,
muss die Satzung. Das ist doch, was ist denn das für ein Case schon wieder? Ach, weißt du was, ich rufe mal hier einfach zwei Anwälte an, die sagen, ja oder nee. Da bin ich halt wieder die Kackstelze und dann hieß wieder, der Litz.
Und wenn einer jo sagt, einer nee?
Ah, dann nehme ich mal die Antwort, die mir am besten passt.
So, also, das ist clever.
Das mache ich doch immer so. Hauptsache, ich bin abgesichert. So. Das ist für mich Wischiwaschi wieder. Das ist irgendwie, irgendwas passt doch doch nicht. Da müssen wir in der nächsten Ausgabe Unzerstörbar oder am Betze-Schwätze müssen wir das mal irgendwie erörtern, also bis zur nächsten Folge. So.
Genau. Ja.
Ja. Dann, so ist es, Sebastian. Ja, wir sind durch, absolut. Im Kopf und mit der Folge, ja.
Im Kopf sowieso.
Ey, es tut mir wirklich leid, aber ich habe vorhin den Kaffee nicht gemahlen. Ich habe die Bohnen so gekaut. Bisschen hyperaktiv. Kann man nichts dran machen.
Wenn du die Biene kaust, kannst du dich nicht ernst nehmen.
Ich habe keine Biene. Oh, ich habe Wespe.
Dann die.
Aber unfreiwillig.
Ich habe Wespe.
Nee, ich habe ja ohne Scheiß. Über der Terrasse ist ja nochmal der Balkon, ne, vom Studio. Mhm. Und da in den Zwischenräumen sind wohl irgendwie, da haben sich halt Wespe über den ganzen Sommer angesiedelt. Aber ich will sie alle nicht wegmachen. Nee, die zahlen Akemie, das sind so Schmarotzer, das gibt's nicht. Echt, ey. Und ich kann gucken, wie ich den Strom bezahle, verstehe ich.
So. Natürlich.
Aber auf der anderen Seite, mein Gott, sind die wohl da auch nur lebe. Ja. Solange sie mich nicht stechen, sondern immer nur unfreiwillige Gäste, ist alles in Ordnung. Mein Bruder war letztens tot, der wurde sofort gestochen, habe ich gesagt, brav. Brav, hat er gut gemacht. Ja.
Marc und sein Killerwespe. Gott, stell dir mal vor, das ist zum Schluss echt irgendwie so. Ich schweife ab. Nee, war eine schöne Aufnahme.
Gott. Nee. War super, Thomas, dass es heute geklappt hat. Und wo findet man dich denn bei Social Media?
Ja, Betze_Insight, ob es jetzt auf Instagram oder Twitter ist. Ich glaube, Facebook ohne Unterstrich, aber von den Begriffen her ist das identisch, Betze Insight.
Und er ist außerdem dabei bei treffpunkt-betze.de.
Richtig, da kommt auch ab und zu mal ein Artikel, so alle ein, zwei Monate. Irgendein Spielkommentar oder sei es eine Analyse, die dann irgendwie ein bisschen mehr wieder Richtung Datenauswertung, Statistik geht. Wen es interessiert, ich freue mich, wenn ihr es lest.
Ja. Folgt ihm auf jeden Fall. Die Statistiken sind sehr, sehr interessant. Gibt auch immer eine kleine Gegnervorschau. Also gibt immer interessante Sachen zu lesen. Ja, Marc, und wo findet man dich?
Scheiße. Hast du dir das
Emo gewusst? Jetzt ist es
ja, ja, jetzt, ey, wir haben so lange nicht aufgenommen, weil Jode Monsieur, ne, du warst schon wieder in der Bredouille oder wo warst du in Frankreich? Quatsch, Bredouille, wie heißt das nochmal? Egal. Das ist ja eher dort, wo ich meistens bin, ne? Nee, du warst überhaupt nicht in Frankreich, aber du warst irgendwie im Urlaub, ne?
Yes.
Ja, ja, die Leute mit Geld, die sind so, die sind also, klar dem nix. Instagram ist es, glaube ich, Marc_Litz. Ist das korrekt, Sebastian? Mhm. Mhm. Gut, dann ist es nämlich auf Twitter Litz_Marc. Oder ist
umgekehrt.
Es doch,
sorry.
Ist umgekehrt. Also auf Instagram ist, wie ich natürlich weiß, Litz_Marc und auf Twitter ist es Marc_Litz und ansonsten youtube.com/c/MarcLitz. Marc bitte mit C, das wäre sehr nett, weil sonst landet er zum Schluss beim Forster und das will ich wirklich keiner. Habe ich noch irgendwas vergessen? Facebook.com/BetzenbergFilm und jetzt wäre es irgendwie sehr interessant, wenn der Sebastian jetzt so von sich aus sagen würde, dass unser Podcast auf Instagram und auf Twitter unterwegs ist und dann anschließend frage ich ihn da nochmal, Mensch Sebastian, du bist doch aber privat auf Twitter, ne, so, ja, also von dir aus jetzt bitte, wo ist denn unser Podcast?
Genau, bei Instagram @unzerstörbar_podcast und bei Twitter @unzerstörpod.
Aber sag, Sebastian, du bist doch bestimmt auch privat im Internet.
Ajo. Natürlich, bei Twitter @roterteufel und bei Insta @roterteufel.fck.
Alles klar, so, in diesem Sinne.
Genau, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unserem tollen Gast, Thomas.
Bei unserem tollen Cast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und ja, vielleicht kommst du ja nochmal zu uns, dann können wir ja nochmal quatschen. Und ich
aber nicht, dass der Marc wieder zu viel Statistik wird, ne?
Nee.
Hä? Hast du mal endlich durch? Ah, schon früher in der Schule, so, ne? Kommt irgendein Lehrer rein mit Zahlen, da könnte ich... ist egal. Aber der Thomas darf da. Thomas ist sympathisch. Darfst gerne nochmal kommen.
Das definitiv. Kann ich nur zurückgeben, höre ich auch gern.
Schade, schade, schade. Aber gut. Ich komme gerne nochmal, schade. Ja, so.
Dominik Schad.
Dominik Schad. Oh, was ist denn eigentlich mit Dominik Schad?
Er stößt an seine Grenzen, glaube ich. Aber gut. Ja, vielleicht kommt er. Er
nimmt mir viele Einsätze.
Ich drücke ihm weiterhin fest die Daumen. Ist ein guter.
Genau. Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße. Ahnde Baba, gell? So, gut.
Genau. Ja, wie gesagt, Marc, ich bedanke mich auch bei dir. War ein sehr cool heute Abend und wir hören uns bald wieder und damit sage ich dann ciao und das Wichtigste ist, bleibt gesund.
Ciao, ciao.
Warum vergesse ich denn das immer? Außerdem suche ich noch das Outro. So ist es, ich hab's. Also auch von mir nochmal tausend Dank, Thomas. War echt super lustig und es war nicht so viel Statistik. Das war genau richtig so. Sebastian, merci, Cherie, für die Aufnahme heute Abend. War sehr schön. Und euch natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, hört uns künftig hoffentlich auch nochmal zu. Aber wenn ich dabei bin, in dem Sinne, kommt gut durch die Woche und vor alle Dinge, bleibt gesund, wie der Sebastian so schön sagt. Und viel Spaß beim Heimspiel.